Ja, einen schönen Abend, liebe Gemeinde. Wir sind unterwegs im Markus-Evangelium und wollen auch heute uns die Wunder Jesu näher anschauen. Genau. Also, da sind wir gerade. Die Wunder Jesu und die Besonderheiten im Markus-Evangelium. Wir sehen ganz deutlich die vielen Wunder, die Jesus getan hat, und ich habe euch eine Hausaufgabe aufgegeben. Bevor wir damit beginnen, möchte ich noch einen kleinen etwas dazwischen schieben. Und zwar, wir sind ja gerade dabei, über Wunder zu reden, über Wunder nachzudenken. Wir haben heute einige gehört und die uns zeigen, dass wir einen Gott haben, der lebt, der in unser Leben eingreift, wie ich das habe letztes Mal versucht zu erklären mit dem Stift, der, wenn ich ihn loslasse, fällt er ja eigentlich runter. Aber da ist jemand, der greift ein. Viele Menschen versuchen sich das irgendwie zu erklären. Das war eigentlich gar kein Eingreifen, sondern die Situation war einfach so gewesen, und der erklärt sich einfach, dass es ein Wunder war. Und viele weitere Möglichkeiten, wie man versucht, ein Wunder zu beschreiben. Ich möchte euch eine kurze Situation erzählen aus meinem Leben, wo ich ein Wunder erlebt habe in den vergangenen Wochen. Zurzeit ist es so, dass unsere Zeit an der Bibelschule Brake zu Ende geht. Wir wurden dort für 3 Jahre angenommen, und ich hatte dort die Zeit gehabt, für 3 Jahre zum einen die Arbeit unter den Ehemaligen auf neue Füße zu stellen, aber auch als Lehrer dort an der Schule zu unterrichten. Wir haben die Zeit sehr genossen, und mit Ende diesen Monats, mit der Absolvierungskonferenz, wenn die Schüler absolvieren, geht auch unsere Zeit in Brake zu Ende. Das ist uns sehr schade auf der einen Seite, aber wir merken auf der anderen Seite, wie Gott führt. Die Arbeit geht zu Ende und ich brauche eine neue Arbeitsstelle. Und das war eine Situation bei mir gewesen, wo ich dafür gebetet habe: Herr, ich brauche eine Arbeitsstelle, schenk es bitte. Ich bin jetzt schon seit 7 Jahren aus meinem alten Beruf draußen, als Elektroniker habe ich gearbeitet. Fast unmöglich, eine Arbeitsstelle zu finden. Ich habe hin und her gerungen und war auch zufrieden, wenn ich irgendeine Arbeitsstelle irgendwo am Fließband bekomme oder die jetzt nicht in meinem Beruf ist oder irgendwo, wo ich Pakete packen muss, wie auch immer, eine Arbeitsstelle, damit wir auf finanziell auch über die Runden kommen. Ich hatte jemanden gebeten, dass er mal bei sich in der Firma nachschaut, ob da vielleicht eine Stellenausschreibe ist für einen Elektroniker für Geräte und Systeme für ein halbes Jahr. Ich habe nicht viel darauf gegeben, dachte mir aber, nachfragen kann man ja immer, kostet ja nichts. Am nächsten Tag bekomme ich eine Nachricht zugeschickt, auf der mir zugeschickt wird ein Stellenausschreiben. Es wird gesucht, ein Elektroniker für Geräte und Systeme für ein halbes Jahr. Da war ich schon erstmal baff, dachte ich mir, okay, gut. Und es wurden sogar 2 Leute gesucht für für diesen Arbeitsbereich. Dachte ich mir, gut, ich probiere es einfach mal. Und dann habe ich eine E-Mail geschickt an diese Firma. An einem Freitag war das. Das war im August. Mitte August. An einem Freitag. Ich habe um 10 Uhr die E-Mail abgeschickt und um 4 Stunden später kriege ich einen Anruf, eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Wo ich dachte, Herr, das bist du am Wirken. Also das sind Situationen, die können wir nicht lenken, wo wir jetzt Leuten gebieten, was sie zu tun haben, sondern Gott führt. Und ja gut, ich hatte die Arbeitsstelle ja noch nicht, aber allein diese Situation hat mir sehr viel Mut gemacht, hier einfach weiterzugehen und zu merken, wie Gott auch hier die Situation in der Hand hält. An dem Freitag ging ich dann zum Vorstellungsgespräch und sie erklärten mir das, dass es ja seit 7 Jahren schon lange her ist, dass ich in dem Arbeitsbereich war, ob ich mir das überhaupt vorstellen kann, jetzt wieder im Bereich der Elektronik wieder einzusteigen. Ich dachte mir, ich werde es probieren, auf jeden Fall. Und kurz darauf bekam ich dann auch die mündliche Zusage, dass ich diesen Arbeitsstelle bekomme, und letzte Woche habe ich den Vertrag unterschrieben. Bis dahin habe ich mich noch immer zurückgehalten, weil ich dachte, mündliche Zusage, kann sich ja vielleicht noch was ändern. Aber letzte Woche war wirklich der Moment, wo ich den Vertrag unterschrieben habe, eingereicht habe, und ich wusste, ich werde arbeiten. Gott hat die Arbeitsstelle geschenkt. Das ist ein Wunder, ein Eingreifen Gottes, wo man merkt, Gott führt unser Leben, Gott hält unser Leben in der Hand, und das macht viel Mut, da weiterzugehen und zu sehen, Gott ist am Wirken. Und dafür möchte ich ihm die Ehre geben. Passend zu dem Thema, das wir hier haben, Wunder, die Gott tut. Ich möchte noch kurz eine andere Sache erwähnen. Und zwar, ich habe die Absolvierungskonferenz gerade erwähnt. Für uns als Familie, für mich persönlich ist es eine ganz besondere Konferenz. Es ist eine Konferenz, wo meine Klasse, die ich 3 Jahre lang begleitet habe an der Bibelschule, die Bibelschule beendet. Und wo sie auch dann ja, neue Schritte gehen mit Gott, neue Wege gehen. Und es ist schön zu sehen, wie Gott einige in die Mission schickt, einige in den Gemeindedienst, einige haben schon eine Arbeitsstelle, einige haben einen Studienplatz. Und wo sie merken, wie Gott sie in den weiteren Wegen führt. Ich möchte euch herzlich dazu einladen. Ich weiß, auch da ist die Männerfreizeit und hier will ich auch keine Konkurrenzveranstaltung machen. Ihr kriegt eure Steaks und ihr seid auch dort, ihr genießt die Zeit. Aber falls du keinen Platz dort bekommen hast oder falls du sagst, ich bin kein Mann und ich möchte gerne zu dieser Konferenz gehen, dann lade ich euch herzlich dazu ein. Das ist ein wunderbares Thema, behüte dein Herz. Aus Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Und es wird eine sehr, sehr schöne Konferenz. Ich freue mich schon sehr drauf. Es werden einige Themen gehalten werden von den Lehrern von der Bibelschule Brake. Wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr gerne dahin gehen. Die Einladungen liegen hinten aus. Ich dachte, ich bin selten vorne, um die Bibelschule irgendwie dafür anzusagen. Ich vergesse es auch immer wieder, wenn Männertag ist und so weiter. Aber ich dachte mir, bei der letzten Konferenz da möchte ich versuchen, das doch nicht zu vergessen. Also das ist die letzte Konferenz, wo ich auch als Lehrer da dabei bin. Und wenn ihr sagt, ihr habt die Zeit, ihr habt die Freude dazu, die Möglichkeit, dann schaut da vorbei, wenn ihr wollt. So. Die Wunder Jesu. Im Markus-Evangelium. Ihr hattet eine Hausaufgabe aufbekommen und ich habe mich gefreut, dass viele Zettel weg waren. Ich habe knapp 170 gedruckt und es liegen nur noch 30 da. Also ich merke, es haben viele diese Zettel mitgenommen und das freut mich sehr. Um da jetzt darüber ins Gespräch zu kommen, nochmal kurz auf die Definition zurückzukommen oder in den Gedankengang, was ist eigentlich ein Wunder? Wir haben einen natürlichen Verlauf im Leben. Die Naturgesetze, die da sind. Wir merken, das sind Dinge, die müssen so sein. Wenn ich einen Stift halte, dann fällt er auf die Erde, das ist normal. Aber dann kommt etwas Übernatürliches. Und dieses Übernatürliche bewirkt in uns eine Verwunderung und Erstaunen. Und interessanterweise wollen wir dieses Eingreifen irgendjemandem zuschreiben. Und es wird zugeschrieben einer höheren Macht oder letztendlich Gott selber. Und ich freue mich, dass wir die richtige Adresse kennen. Dass letztendlich Gott es ist, der die Wunder bewirkt, der eingreift, der handelt. Und das macht Mut, mit diesem Gott zu leben, Tag für Tag. Und die Hausaufgabe sah so aus, dass ich euch mal alle Wunder Jesu auf ein Blatt gedruckt habe und auf der Rückseite diese 3 Fragen aufgeführt habe. Die erste Frage ist, welches Ziel hatte Jesus mit dem Wunder? Die zweite Frage, wie führte Jesus das aus? Und die dritte Frage, wie reagierten die Menschen aus der Umgebung auf dieses Wunder? Wir wollen kleine Schritte gehen. Wir wollen uns heute anfangen, den ersten Punkt mal genauer zu untersuchen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dann auch auf ein Wunder einen besonderen Fokus legen. In der Fragestellung, welches Ziel hatte Jesus durch das Wunder, das er getan hatte? Ich möchte euch gerne die Möglichkeit geben, bevor ich meine Gedanken dazu äußere, dass ihr das gerne tun könnt. Ihr dürft das tun. Hier ist das Mikrofon. Ihr könnt auch einfach aufstehen. Aber es ist natürlich auch schön, wenn ihr hier nach vorne kommt und dann sagt, ich hatte dieses Wunder gehabt und mir wurde bewusst, Jesus hatte das Ziel mit diesem Wunder, das und das. Also, und ihr könnt gerne nach vorne kommen. Ich zwinge keinen dazu, auch wenn hier keiner nach vorne kommt, ist das nicht schlimm, dann werde ich direkt beginnen. Alex wird sogar rennen. Oh, das ist gut. Alex, danke. Ja. Okay, gut. Super. Also, wir kommen ins Gespräch auf diesem Weg. Sehr gut. Also, wer hatte das erste Wunder gehabt? Ihr dürft mal alle gerne dazu aufstehen. Also, 1, 2. Gut, wer möchte gerne was dazu sagen? Freiwillig gezwungen, nennt man sowas auch. Bitte? Genau, richtig.
Erste Wunder, Heilung eines Besessenen. Ich habe hier aufgeschrieben, Vollmacht über die Geister.
Ja, Jesus hat die Vollmacht über die Geister, ganz genau. Schön. Habt ihr noch etwas, was ihr ergänzen wollt? Ihr könnt jetzt die Hand heben, Alex läuft gerade die Runde. Okay, dankeschön. Das Wunder Nummer 2, wer hatte es gehabt? Jetzt bitte aufstehen. Gut, also das Wunder Nummer 2, Sekunde, ich habe mir heute die Arbeit gemacht und ich kann euch das nur empfehlen. Ich habe was ganz Einfaches gemacht. Ich habe eine Tabelle erstellt und da habe ich mal alle Wunder hingeschrieben. Und zu jedem Wunder habe ich mal die Antwort dazu geschrieben. Und das ist ganz spannend, wenn ihr das selber mal macht, jedes Wunder mal nach diesen drei Fragen zu analysieren, mal zu durchdenken. Und ich möchte gleich einige Beobachtungen dazu noch äußern. Also die Heilung von der Schwiegermutter des Petrus. Vielleicht denkt ihr euch, da gibt es ja nicht viel zu sagen. Aber vielleicht habt ihr Gedanken dazu. Gerne könnt ihr ein Handzeichen dazu geben. Dann können wir auch zum nächsten Wunder gehen. Das Wunder Nummer 3, Heilung eines Aussätzigen. Im ersten Kapitel noch. Heilung eines Aussätzigen. Wer hatte das Wunder gehabt? Jakob hatte es gehabt. Hat bestimmt noch mehr dieses Wunder gehabt.
Jesus hatte hier das Ziel, diesen Mann zu heilen, also ihm gesund zu machen, und den Priestern ein Zeichen zu geben.
Ja. Danke. Gut. Das fünfte Wunder, Heilung eines Mannes mit einer verdorrten Hand. Wer hat dieses Wunder gelesen, studiert? Alex. Ja, habe ich für das vierte. Holen wir gleich nach. Bitte, wir machen das jetzt dann so. Gut, dass ihr aufpasst.
Ja, das ist mit der verdorrten Hand. Da wollte Jesus zeigen, dass man mehr auf die Situation gucken sollte und nicht auf welchen Tag das gerade geschieht.
Schön, schön. Ganz genau, da werde ich auch ein paar Gedanken dazu äußern. Gerade am Sabbat hat Jesus geheilt. Ganz genau. Also die Heilung eines Gelähmten, das vierte Wunder, das Jesus getan hatte. Wer hatte das?
Der Herr Jesus hatte das Ziel, dem Volk zu zeigen, dass er die Vollmacht hatte, die Sünden vergeben, nicht nur Kranke zu heilen. Und das Zweite war, dass Jesus sah den Glauben der Männer, die den Kranken brachten. Sagte er zu den Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann, ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und gehe in dein Haus. Und die dritte Frage war, wie reagierten die Beobachter auf das Wunder? Die Schriftgelehrten dachten, wie redet dieser so? Er lästert Gott. Die aber, die da waren und sahen, was er getan hatte, entsetzten sich und priesen Gott und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen.
Dankeschön. Und da haben Sie auch sehr schön im Kern schon das getroffen, was Jesus hier mit diesem Wunder abzielt. Letztendlich kommt er auf die Sündenvergebung zu sprechen. Da werden wir dieses Wunder heute ein bisschen genauer noch anschauen. Dankeschön. Gerne noch ergänzen, wenn da noch was ist. Das sechste Wunder, Stillung des Sturmes. Ein Wunder, das man aus der Kindergeschichte, aus der Kinderstunde gut kennt. Ne? Das ist sehr beliebt, wird gerne genommen. Die Stillung des Sturmes. Das siebte Wunder, Jesus heilt den besessenen Gerasener. Wer hat dieses Wunder gehabt? Wir haben schon einmal dort gehört über die Situation, wo Jesus einen Besessenen heilt. Und auch hier finden wir eine ähnliche Situation. Und da werde ich auch gleich noch ein paar Gedanken dazu äußern. Auferweckung der Tochter des Jairus. Das ist das achte Wunder. Wer hatte dieses Wunder gehabt? Ich glaube, mehr haben den Zettel mitgenommen. Gut, ich möchte gerne jetzt vielleicht diesen Weg wählen, dass ich euch die Freiheit gebe, von eurer Seite zu sagen, ich hatte dieses Wunder und das war das Ziel von Jesus. Wer möchte gerne noch etwas ergänzen? Wer möchte gerne noch etwas weitergeben? Gerne könnt ihr das mit einem Handzeichen zeigen und Alex wird dann, Alex, da hinten. Ja, Sekunde. Alex kommt.
Mhm. Und das Ziel war, dass der Glaube. Mhm.
Ganz genau.
Bei dem Glauben geht es da.
Dein Glaube hat dich geheilt.
Ja, geheilt, ja. Mhm.
Eine interessante Formulierung, die wir auch immer wieder vorfinden. Genau. Okay, habt ihr noch Gedanken? Ja, gerne.
Das ist die Heilung eines Blinden. Mhm. Ich meine, Jesus hat das von vorne her, das Wunder vorgesehen, weil das ging hier um die Stadt Bethsaida. Er nahm diesen Blinden, natürlich er wollte dem heilen,
ja.
Aber der Jünger an dem zeigte, dass er aus dem Flecken den nahm, brachte dem raus, das heißt in Bethsaida, das war ja in die Gegend, wo Laodicea war. Mhm. Und da hat er die meisten Wunder da gemacht und er hat diese Gegend unter dem Gericht gestellt. Und deshalb hatte er nicht vor, mehr in diese Gegend zu gehen. Darum nahm er den raus von da, brachte ihn aus diesem Fleck raus und dann hat er den geheilt und hat ihm gesagt, er soll nicht wieder dahin gehen, sondern nach Hause gehen. Mhm. Und außerdem, er hat Bethsaida nicht gesagt, dass er überhaupt den nicht wird die Heilung geben, sondern in Offenbarung 3,20, da schreibt er, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Mhm. Und in Matthäus 11, 21, da beschreibt auch, wozu er das machte. Also Jesus versuchte die Jünger herauszufinden, was die Leute von ihm sagen, für wem sie ihn halten. Und das kam dann erstmal raus, dass die Jünger selber das verantworten. Also die hielten einer dem für Johannes dem Täufer, der andere für den Elia und für den Propheten, etliche. Also das war der andere.
Dankeschön. Auch hier Bethsaida, wo Jesus auch diese Wehrufe auch Bethsaida gegenüber ausspricht. Interessante Beobachtung. Dankeschön für die Studie noch im Wortbereich vom Ort oder in dem Ort Bethsaida gegenüber. Schön. Ja, das ist ganz wertvoll, ihr Lieben. Die Gedanken, die ihr äußert, das macht die Stunde hier noch reichhaltiger. Ne? Dann können wir diese Dinge von mehreren Perspektiven beleuchten und das ist ganz, ganz wertvoll. Vielen Dank für die Beiträge. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, euch zu melden. Ansonsten werde ich direkt weitermachen. Ein paar Gedanken dazu, welches Ziele Jesus mit den Wundern hatte. Ein Ziel ist, Jesus befreit die Menschen von der Macht des Satans. Also hier sehen wir bei den Wundern vier Situationen, in denen Jesus besessene Menschen heilt. Zur Tabelle, ich möchte ein bisschen Werbung machen für die Tabelle, wenn jemand das dann zu Hause machen möchte. Wir werden nächstes Mal nochmal damit arbeiten. Und wenn ihr das zu Hause macht, dann habt ihr einen wunderbaren Überblick. Schaut mal hier, ich habe verschiedene Farben verwendet. Beispielsweise für die Heilung eines Besessenen habe ich die Farbe Schwarz verwendet und das habe ich dann überall eingekreist. Und dann wird das deutlich, wo das überall zu finden ist. Und dann kann man schauen, wie reagierten dort die Menschen eigentlich darauf? Was war das für eine Situation gewesen? Und interessant ist hier zu beobachten, dass die Besessenen jedes oder einige Male Jesus als den Sohn Gottes bezeichneten. Was willst du von uns, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du gekommen, uns zu vernichten? eine Formulierung. Oder weitere Formulierungen finden wir noch, wo ein Besessener sagt, du bist der Heilige Gottes. Wo Dämonen Jesus als den Sohn Gottes bezeichnen. Eine ganz interessante Formulierung. Und wo einem dann irgendwie auch die Frage kommt, ist das nicht toll? Ist das nicht gut, dass hier Jesus als Sohn Gottes bezeichnet wird? Kann man das nicht so stehen lassen? Nein, Jesus sieht hier die Menschen, die leiden unter der Macht der Dämonen. Und Jesus heilt diese Menschen, den Besessenen, wie den wir gerade gelesen haben, den besessenen Gerasener, den Jungen mit dem stummen Geist und auch die Tochter der syrophönizischen Frau. Wir lesen in Kapitel 3, dass viele Menschen zu Jesus strömten und dass dort auch viele unreine Geister waren. Und sie fielen vor ihm nieder und schrien, du bist Gottes Sohn. Und wir lesen hier, dass Jesus ihnen streng verboten hatte, das offenbar zu machen. Und hier stellt sich die Frage, warum tut Jesus das eigentlich? Wir lesen es und wir denken uns, warum macht er das denn? Oder die andere Frage ist auch, warum überäußern die Dämonen eigentlich so eine Formulierung und bekennen ihn als Sohn Gottes? Ich möchte zwei Gründe aufführen. Jesus wollte nicht von den dämonischen Welt bekannt gemacht werden. Es sollte nicht die dämonische Welt sein, die seinen Namen bekannt macht. Es waren auch darin ein Versuch der dämonischen Welt, einige sehen darin einen Versuch der dämonischen Welt, durch diese Namensnennung Macht über Jesus zu bekommen. Wir erinnern uns an die Situation, wo Jesus dem besessenen Gerasener begegnet. Und was tut er zuallererst? Er fragt ihn nach seinem Namen. Wie heißt du? Und daraufhin sagt er ihm, Legion, denn wir sind viele. Und die Namensgebung ist eine Autorität, ein Machtanspruch gegenüber der anderen Person. Und wir sehen hier, dass Jesus ihnen das streng gebietet. Und es reicht sogar nur ein Wort. Und so muss der Besessene ausfahren. Fahre aus ist bei uns, sind bei uns zwei Worte, aber im Griechischen ist es nur ein Wort. Es genügt nur ein Wort und der Geist, der böse Geist muss ausfahren. Also der erste Grund ist, dass Jesus hier nicht von der dämonischen Welt bekannt gemacht werden wollte, weil er aus dem Reich Gottes ist. Und auf diesem Weg zeigt er auch ganz deutlich, dass die Dämonen keine Macht über ihn haben. Und Jesus selbst sagte nie selber von sich, ich bin der Sohn Gottes. Sogar bis zum Ende seines öffentlichen Dienstes machte er sich selber nie bekannt. Wir finden keine Formulierung von Jesus, wo er selber sagt, ich bin der Sohn Gottes. Nur wo andere das Zeugnis an ihm herantragen und er bestätigt das von den Menschen, von Petrus, das haben wir gerade gehört. Und wo Jesus diese Äußerungen bestätigt, aber nicht von sich selber aus äußert. Wo Jesus auch selber nicht sich selber das Zeugnis gibt und sagt, ich bin der Messias. Sondern wir finden auch in Johannes 5 immer wieder Bestätigungen. Die Schrift, Jesus selber sagt, die Schrift bestätigt es. Der Johannes der Täufer bestätigt es. Mein Vater im Himmel bestätigt es. Die Propheten bestätigen es. Jesus hat sich selbst nicht die Ehre gesucht, sondern er wurde von außen bestätigt. Jesus befreit die Menschen von der Macht des Satans. Ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Ziel von Jesus. Das zweite wichtige Ziel, Jesus heilt bewusst am Sabbat. Und manchmal merkt man schon richtig, wie Jesus so richtig provokant das auch tut. Und er tut es bewusst. Der Mann mit der verdorrten Hand, Jesus lässt ihn sogar in die Mitte des Raumes sich stellen. Und dort heilt er vor den Augen und wo viele Zeugen dabei waren. Wir finden drei Situationen hier im Markus-Evangelium, wo Jesus am Sabbat heilt. Gerade in den ersten Kapiteln. Die Heilung des Besessenen, direkt die erste Begebenheit. Dann daraufhin, wo Jesus die Schwiegermutter des Petrus heilt. Das findet auch an einem Sabbat statt. Und dann lesen wir noch am gleichen Tag, wo es Abend war, da kamen die Leute zu ihm, weil dann war der Sabbat schon vorbei gewesen. Und dann konnten die Leute kommen und dann kamen sie und ließen sich von ihm heilen. Und dann lesen wir noch, wie ich gerade erwähnt habe, der Mann, der die verdorrte Hand hatte. Auch diese Person heilte Jesus am Sabbat und bewusst am Sabbat. Denn das Verständnis vom Sabbat war eine schwere Last, die dem Volk Israel aufgelegt wurde durch die ganzen Satzungen der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und Jesus gibt dem Sabbat eine ganz neue Bedeutung und zeigt ihnen auf, was der Sabbat eigentlich bezweckt. Und hier möchte ich nicht weiter graben, sondern das werden wir dann im nächsten Thema näher behandeln, wo wir merken, dass Jesus in hier ein so großes Spannungsfeld hineingekommen ist, in der Frage des Sabbats. Und Jesus geht ganz bewusst diesen Weg und spricht dieses oder nimmt dieses heiße Eisen in die Hand und spricht diese harten Themen an. Da werden wir uns das nächste Mal dann näher damit beschäftigen. Jesus befreit Menschen von körperlichen Leiden. Ich habe heute nachgezählt. Von den 18 Wundern haben wir 13 Wunder, wo Jesus Menschen heilt. Sei es von den Dämonen, sei es von einer Krankheit oder wo er vom Tode auferweckt. Jesus begegnet den Menschen in ihrer Hilflosigkeit, in ihrem Leid, in ihrer Unreinheit, begegnet er ihnen und hilft ihnen. Und wir sehen hier diesen Schwerpunkt im Markus-Evangelium, wo Jesus bereitwillig den Menschen dient. Er geht auf die menschlichen Bedürfnisse ein. Damit meine ich die Speisung der 5000. Zweimal lesen wir, wo Jesus Menschen mit Brot und Fisch versorgt. Speisung der 4000 und Speisung der 5000. Und beide Male ist es interessant zu sehen, dass die Menschen irgendwie die Zeit vergaßen und das Essen vergaßen, ne? Und sich so gerne in Jesu Gegenwart aufhielten, seinem Wort zuhörten und sie vergaßen das Essen. Möglicherweise haben sie alles währenddessen aufgegessen, weil es so spannend war. Und dann war das Essen weg, die Menschen haben gehungert. Und wie interessant ist zu lesen, dass in beiden Situationen das Volk Jesus jammert. In der ersten Begebenheit jammert das Volk Jesus, weil sie wie Schafe ohne Hirten waren. Er sah ihre geistliche Not und es jammert ihnen das Volk. Und das zweite Mal lesen wir, dass das Volk Jesus jammert, weil sie ja nicht genügend zu essen haben. Und er versorgt sie hier. Dann sehen wir ein weiteres Ziel. Jesus demonstriert die Macht über den Tod. Das habe ich kurzweilig gerade erwähnt, dass Jesus die Tochter des Jairus zum Leben erweckt. Und er sagt noch, sie schläft. Wo wir merken, dass für Jesus der Tod kein Hindernis ist. Er weckt sie auf von den Toten und er hat die Macht, Entschlafene wieder zum Leben aufzuwecken. So wie ich morgens meinen Sohn zur Schule wecke. So hat Jesus die Macht, Menschen vom Tod zum Leben zu wecken. Er ist der Herr. Jesus zeigt aber auch die Macht über die Natur. Drei Begebenheiten haben wir. Einmal stillt er den Sturm. Das zweite Mal geht er auf dem Wasser. Das dritte Mal haben wir den verdorrten Feigenbaum, wo Jesus eine Frucht sucht an diesem Feigenbaum, weil ihm hungert und er findet nichts. Er verflucht diesen Feigenbaum und daraufhin verdorrt er bis auf die Wurzeln. Und hier sehen wir, Jesus ist der Herr über Wind, Wellen, Meer, über seine Schöpfung. Er steht über der Schöpfung, über dem Wasser. Und er hält es in der Hand. Jesus hat die Macht über die Natur. Und das große Ziel der Wunder Jesu finden wir in der Befreiung der Menschen von der eigentlichen Krankheit. Und das ist die Krankheit der Sünde. Die Ursünde, was jeder Mensch von uns seit der Geburt hat. Und Jesus ist auf diese Welt gekommen, um uns davon zu befreien. Und da ist die zentrale Stelle, die Heilung des Gelähmten. Ich möchte gerne mit euch diese Stelle ein bisschen näher betrachten. Ich habe euch ja letztes Mal gesagt, ich möchte versuchen, immer wieder so kleine Überblicke zu geben, aber dann ein Wunder mal ein bisschen näher betrachten, ein bisschen intensiver anschauen. So, Ich gebe euch einen von euch.
Kapitel 2, ne?
Kapitel 2, Verse 1 bis 12.
Ja. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihnen und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen: Was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, die Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erde Sünden zu vergeben, sprach er zum Gelähmten: Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen: So etwas haben wir noch nie gesehen.
Dankeschön. Eine wunderbare Situation. Die Ausgangssituation ist bekannt. Das ist schon einige Male begegnet uns das. Danke. Die Menschen tummeln sich mal wieder um Jesus. Und das ist ein wunderbarer Grund, warum sie es tun. Jesus gibt ihnen das Wort weiter, der selber das Wort Gottes ist. Jesus gibt ihnen das Wort weiter. Offenbar war es in dem Haus sehr eng gewesen. Viele Menschen kamen, heißt es. Und es passten ungefähr zu der damaligen Zeit, wie groß die Häuser waren, circa 50 Leute in das Haus rein. So habe ich es gelesen. Ich war noch nie in so einem Haus drin. Habe mich auch selber noch nicht reingestellt. Aber man sagt, dass so etwa 50 Leute da hineinpassten. Aber wenn bekannt wurde, dass Jesus da ist, dann kamen sie von allen Ecken und Enden und wollten Jesus hören. Weil sie merkten, hier ist einer, der redet mit Vollmacht. Er redet anders als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Wir lesen hier von 4 Personen. Und die 5. Person, die lag auf der Matte. 4 Personen, wir kennen sie immer wieder unter dem Begriff die 4 Freunde. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr gute Freunde waren, auch von dem Gelähmten. Aber das steht jetzt da nicht drin, aber wir können uns das gut vorstellen. Sie kamen zu diesem Haus, wo Jesus war. Sie kamen und brachten ihn zu Jesus. Das Problem war nur, das Haus war schon ziemlich voll. Und einen Gelähmten dann noch hineinzutragen auf einer Matte war unmöglich gewesen. Sie würden es nie schaffen, dort hineinzukommen. Und so stiegen sie den Leuten, wörtlich gesprochen, aufs Dach. Sie gingen auf das Dach dieses Hauses und deckten das Dach ab, das mit Querbalken, Zweigen, Ästen, Lehm und Matten versehen war. Das nahmen sie Schicht für Schicht runter. Und weil sie merkten, sie schaffen es nicht, an den Leuten irgendwie vorbeizukommen, sie müssen den Weg nehmen aus der Höhe sozusagen, wählen sie den Weg, klettern aufs Dach. Das war von außen durch eine Leiter ohne Probleme möglich gewesen. Und das Beeindruckende ist, welchen Aufwand diese 4 Personen investierten, damit diese eine Person zu Jesus kommen konnte, um den Gelähmten zu Jesus zu bringen. Sie haben keine Arbeit und keine Mühe gescheut, um ihren Freund zu Jesus zu bringen. Ich finde es heute sehr passend, dass wir heute einige Geschichten gehört haben, auch von Ukraine, wo Menschen auch getragen werden müssen, wo Menschen auch nicht selber gehen können. Und Ich glaube, du könntest uns noch viele weiteren Geschichten erzählen, was es kostet, Menschen zu Jesus zu bringen. Physisch, aber auch geistlich gesehen. Wir sehen hier vier Freunde, denen es viel gekostet hat, Menschen zu Jesus zu bringen. Und ich finde, hier ist eine schöne geistliche Wahrheit in diesem Gleichen, in diesem Wunder enthalten. Es kostet uns etwas, Menschen zu Jesus zu bringen. Diese Mühe kann vielleicht im Gebetsleben aussehen. Diese Mühe kann vielleicht sein, indem ich Kraft, Zeit in Menschen investiere, in denen ich mich vielleicht Woche für Woche mit Personen treffe, weil sie vielleicht geistliche Zweifel haben, weil sie geistliche Nöte haben. Aber ich treffe mich mit dieser Person, ich bete für diese Person und bringe diese Person, im Bilde gesprochen, immer wieder zu Jesus. Diese vier Freunde, denen hat es was gekostet. Kraft, Mühe, Anstrengungen. Und das soll uns viel Mut geben, diese Situation, diese Begebenheit soll uns Mut zusprechen. Ich denke hier an einige Personen, die ich selber eine Zeit lang im Gebet begleitet habe und ich habe gemerkt, ich werde müde, immer wieder an diese Person zu denken. Und ich muss sagen, ich habe es vergessen. Und irgendwann mal höre ich, diese Person hat sich bekehrt. Und ich habe gemerkt, Herr, vergib mir, dass ich so schnell müde werde in meinem Gebetsleben. Vielleicht ist das ein Weg, wo wir hier eine kleine Anwendung auch in dieser Geschichte finden. Diese Männer hat es etwas gekostet, um ihren Freund zu Jesus zu bringen. Sie deckten das Dach auf, machten ein Loch und es musste groß genug sein. Somit war eine große Ecke von dem Dach weggenommen worden, damit diese Person runtergelassen werden konnte. Was lesen wir als nächstes? Wir lesen hier die Worte, als Jesus ihren Glauben sah. Nicht ihre Mühe, die haben sich sehr bemüht. Die haben den Mann getragen, auf das Dach getragen, das Dach abgedeckt, ihn runtergelassen. Das war Manneskraft, die dafür nötig war. Aber wir lesen hier nicht von der Mühe, sondern als Jesus ihren Glauben sah. Diese vier Personen lebten einen Glauben, der sich in einer praktischen Liebe, der in der praktischen Liebe tätig wurde. Diese vier Personen wissen, da ist einer, der kann unseren Gelähmten heilen, unseren gelähmten Freund. Wir bringen ihn zu Jesus, koste es, was es wolle. Und Jesus sieht hier ihren Glauben und spricht, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aus dem Text ist hier nicht ganz klar zu erkennen, ob es hier mit der Formulierung ihren Glauben alle fünf Personen gemeint sind oder die vier Personen, also diese vier Freunde. Als er ihren Glauben sah, waren es die vier Freunde, die nenne ich jetzt mal die vier Freunde, oder wer war das jetzt? War es auch selber der Gelähmte? Das kommt hier nicht direkt deutlich hervor. Jedenfalls sieht er ihren Glauben. Die Frage, die hier entsteht, ist es möglich, für andere zu glauben? Die Fragestellung, die auch mir mal gestellt wurde und wo ich dachte, was sage ich darauf? Ist es möglich, wie wir das hier in der Situation vorfinden, dass andere für ihn geglaubt haben? Diese Geschichte zeigt uns, dass es möglich ist, dass andere für einen glauben und im Glauben unterstützen. Im Glaubensleben durch schwere Zeiten mitgehen, an der Seite zu stehen, einen zu tragen, auf diesem Weg auch den Glauben zu stärken, im Glauben aufzuhelfen durch Gebet. Hier denke ich, ist es sehr gut möglich, für andere mitzuglauben, andere mitzutragen. Aber ich denke nicht, dass hier es möglich ist, einen stellvertretenden Glauben für den anderen zu haben, um für ihn zu glauben, damit seine Sünden vergeben sind und dass er ein Kind Gottes wird. Weil das ist ein Schritt, der jeder selber gehen muss. Diese persönliche Entscheidung, mit Gott zu leben. Sicherlich war hier eine große Erwartungshaltung da gewesen bei den Leuten, die dort waren. Der Gelähmte wird heruntergelassen. Was macht Jesus jetzt? Wir sehen hier, dass Jesus hier eine wichtige Reihenfolge beibehält. Er geht zunächst darauf ein und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Zum Ärger der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wie redet dieser, sagen die? Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Sie interessieren sich weniger darüber, ob er jetzt geheilt wurde oder nicht. Sie konzentrieren sich jetzt nur noch auf die Aussage Jesu. Wie kann der nur so etwas sagen? Er lästert Gott. Es ist bemerkenswert, was Jesus darauf sagt. Jesus weiß ganz genau, was sich in ihrem Herzen abspielt. Er kennt ihre Gedanken. Das ist hier wunderbar zu lesen. Jesus erkannte sogleich in ihrem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten. Und das ist ein Beweis, Jesus ist Gott. Er kennt die Gedanken der einzelnen Menschen und auch dieser geistlichen Leitung, die darauf lauerte, zu sehen, wie wird Jesus jetzt vorgehen? Was wird Jesus tun? Und es ist interessant, wie Jesus hier dieser Gedanken der geistlichen Leitung, der Schriftgelehrten, wie er ihnen begegnet. Mit einer rhetorischen Frage. Eine Frage, wo die Antwort eigentlich schon klar auf der Hand liegt. Was ist denn leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und geh. Natürlich ist es einfacher zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, weil es ist nicht prüfbar. Ich kann es ja nicht sehen, ob es jetzt wirklich geschehen ist oder nicht. Aber daraufhin heilt Jesus ihn und beweist damit auch seine Gottheit und bringt zum Ausdruck, er hat die Vollmacht, Menschen die Sünden zu vergeben. Auf das eigentliche Problem der Menschen zu lösen, und zwar die Menschen die Sünden zu vergeben. Das ist das eigentliche Ziel, warum Jesus auf die Welt gekommen ist. Nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Soweit zur ersten Frage. Nächstes Mal wollen wir uns die nächsten beiden Fragen anschauen. Ich bin davon überzeugt, ich werde es ein bisschen kürzer machen, da werden wir durchkommen durch die nächsten beiden Fragen. Ich wünsche mir sehr, ich bete darum, dass uns diese Wunder, die wir vor Augen geführt bekommen haben, uns die Größe Gottes immer mehr vor Augen stellen. Dass wir immer mehr erkennen, wer Jesus ist, warum er auf diese Erde gekommen ist und dass wir darin Jesus immer mehr erkennen und ihn immer mehr lieben. Ich möchte noch gerne zum Abschluss beten. Wo es möglich ist, können wir gerne dazu aufstehen. Herr Jesus, du bist auf diese Welt gekommen, um uns Menschen von unseren Lasten zu befreien. Herr, und das hast du getan. Wir lesen hier so viele Wunder, die du gewirkt hast. Aber letztendlich, Herr, bist du gekommen, um uns von unserer Schuld zu befreien. Herr, ein Wunder, das uns, ja, mir häufig viel zu klein erscheint oder ich sogar vergesse. Vergib und zeig uns immer wieder neu, Herr, was das ist, Herr, was du in unserem Herzen gewirkt hast, dass du uns befreit hast von der Macht der Schuld, Herr. Das ist ein Wunder, das Menschen nie tun können, sondern das hast du gewirkt und dafür beten wir dich an. Danken dir für diesen Abend, danke dafür, dass dein Wort lebendig ist und in unseren Herzen wirkt. Ich bete darum, dass du in jedem von uns wirkst durch dein Wort und dass dein Wort uns nachgeht. Wir beten darum, dass du diesen Abend segnest zu deiner Ehre. Amen. Ich wünsche an jeden einen gesegneten Abend. Auf Wiedersehen.